das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. So sehr es bei uns im Kampf gegen Corona auch gerade vorangehen mag, wir werden ihn nicht gewinnen können, wenn in den reichen Ländern schnell geimpft wird und in den ärmeren nur langsam. Die Vereinten Nationen fordern deshalb seit Monaten eindringlich, doch die Patente für Corona-Impfstoffe freizugeben. Denn dann könnten Hersteller in aller Welt die Vakzine günstig produzieren, ohne Lizenzgebühren an BioNTech, Pfizer oder Moderna erzahlen zu müssen. US-Präsident Biden schloss sich nun überraschend dieser Forderung an. Doch viele halten das nicht für eine gute Idee. Und zwar nicht, oder jedenfalls nicht nur, weil den Produzenten in den reichen Ländern so eine Menge Geld entgehen würde. Das Ganze ist komplexer. Tim Diekmann und Steffi Fetz.
Es sind Bilder, die nur schwer auszuhalten sind. Indien meldet heute rund 400.000 Neuinfektionen. Das Land, das seine Toten inzwischen auf der Straße verbrennen muss, braucht dringend Impfstoff, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Eine Aussage von US-Präsident Biden macht nun Hoffnung.
Können Sie das bestätigen, dass die USA den Patentschutz bei der WTO aussetzen will?
Ja, darüber reden wir später noch. Lange haben Industrieländer eine entsprechende Initiative von Indien und Südafrika blockiert. Nun wollen die USA zumindest temporär den Patentschutz aufheben. Wir begrüßen die Unterstützung der US-Regierung, den Patentschutz für Covid-Impfungen aufzuheben. Das ist ein Sieg für Südafrika. Ein Etappensieg, der aber kaum über den ungleichen Rennverlauf hinwegtrösten kann. Es sind die reichen Industrienationen, die den Wettlauf um den rettenden Impfstoff anführen. Gegen die ungerechte Verteilung protestieren Hilfsorganisationen schon seit Monaten. Auch ärmere Länder müssten Impfstoffe verstärkt selbst herstellen können. Alle Produktionsstätten zusammen können gerade rund 1 Milliarde Impfstoffe herstellen. Wir brauchen aber 8. Und diese Zahl schaffen wir nur, wenn weltweit Pharmafirmen gleichzeitig ihre Produktion hochfahren. Klingt einleuchtend, aber ist das auch realistisch? Die Pharmabranche sagt nein. Eine schnelle Ausweitung der Impfstoffproduktion in andere Länder würde Monate dauern.
Also, dass das ganz schnell passieren kann, das ist sehr unrealistisch. Wir denken, dass es langfristig natürlich Sinn hat, wenn wir viel mehr Impfstoffkapazität auf der ganzen Welt aufbauen würden. Aber das ist dann eher für die nächste Pandemie, die hoffentlich nicht kommt, als für die heutige Pandemie.
Patente freiwillig aufgeben möchte von ihnen wohl niemand. Auch weil die Hersteller mit den exklusiven Rechten auf ihr geistiges Eigentum viel Geld verdienen. Und selbst wenn das Rezept für den Impfstoff bekannt sei, für die Produktion brauche man, so BioNTech, erfahrenes Personal und etablierte Prozesse. Wenn eine dieser Anforderungen nicht erfüllt ist, können Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs weder vom Hersteller noch vom Entwickler gewährleistet werden. Dies könnte die Gesundheit der Geimpften gefährden. Der Weg zu einer global offenen und patentfreien Impfstoffproduktion, er ist noch weit. Um die akute Notsituation in Indien abzumildern, helfen aber wohl nur kurzfristige Lösungen. Die EU zeigt sich gesprächsbereit.
Die EU ist bereit, jeden Vorschlag zu diskutieren, der bei der Lösung der Krise effektiv und pragmatisch hilft.
Ein pragmatischer Ansatz könne sein, mehr vorhandenen Impfstoff exportieren, auch aus den USA, die das aber bislang kaum machen. Bidens Initiative weckt zumindest langfristig die Hoffnung auf eine wirklich gerechte Impfstoffverteilung.
Tja, sollte der Patentschutz für Corona-Impfstoffe ausgesetzt werden? Ja, findet Christian Baas vom Norddeutschen Rundfunk, und nein, sagt Detlef Flinz vom Westdeutschen Rundfunk. Die Meinung pro und contra.
Die Welt braucht mehr Impfstoff, und zwar möglichst schnell. Es geht darum, das Virus zu stoppen, um uns alle zu schützen. Denn noch immer droht die Gefahr von Mutationen, solange die Pandemie nicht überall gestoppt wird. Aber es geht auch um Gerechtigkeit. Seit mehr als einem Jahr fordern die Weltgesundheitsorganisation und viele ärmere Länder, die Rezepte für Impfstoffe für alle zugänglich zu machen. Die reichen Länder haben sich bislang dagegen gestellt. Dass nun die USA eine Kehrtwende vollziehen, ist eine überraschende, vielleicht sogar historische Entscheidung. Bislang hatte das Land immer auch die Interessen seiner Pharmaindustrie im Blick. Und die wehrt sich vehement dagegen, ihr Wissen freizugeben. Sie behauptet, ohne den Patentschutz würde in Zukunft niemand mehr in neue Mittel investieren. Das erscheint mir absurd, denn Firmen wie BioNTech und Pfizer nehmen schon jetzt Milliarden ein. Und es sagt auch niemand, sie sollten künftig kein Geld mehr verdienen dürfen. Außerdem haben sie die Impfstoffe nicht allein entwickelt, sondern sie basieren auf jahrzehntelanger Forschung an öffentlich finanzierten Instituten weltweit. Klar ist deshalb aus meiner Sicht, das Streben nach möglichst hohen Profiten darf nicht dazu führen, dass ärmere Menschen keinen Zugang zu Impfstoffen haben und deshalb sterben.
Da haben wir sie, die böse Fratze des Kapitalismus. Der sitzt auf seinen Impfpatenten und pfeift auf Menschenleben. Ein wirklich falsches Bild. Denn die Pharmafirmen sind der wichtigste Faktor im Kampf gegen die Pandemie. Und dass sie damit immer reicher werden, ist gut so. Denn nur die Hoffnung auf fette Profite bringt sie dazu, viele Rohrkrepierer inklusive, auch auf Verdacht hinzuforschen. Nur deshalb hatten wir so früh überhaupt Impfstoffe. Auch die Forschungsgelder vom Staat sind deshalb gut investiertes Geld. Und den Patentschutz nur für eine gewisse Zeit auszusetzen, ist auch riskant. Es kommen ja immer neue Virusmutationen und wer passt dann die Impfstoffe an? Die Pharma-Multis, denen man gerade das Geschäft kaputt gemacht hat, ja wohl kaum. An die Patente zu gehen ist eine billige, aber keine gute Lösung. Statt gegen sollten wir mit den Pharmafirmen Wege finden, wie sich freie Fabrikkapazitäten für die Impfstoffproduktion nutzen lassen. Wenn die Rendite stimmt, sind die Pharma-Multis gewiss dabei. Das mag vielleicht teuer werden, rettet aber mehr Leben als jede Neiddebatte.
Die widerstreitenden Meinungen von Christian Baas und Detlef Flitz. Bei diesem Thema sind sich im Grundsatz alle einig. Zumindest jene drei, die ihren Platz erobern wollen, den der einstigen Klimakanzlerin. Angela Merkel war mal angetreten mit hehren Zielen. Doch wie das so ist, mit Anspruch und Wirklichkeit, auch hier klafft eine große Lücke. Und nachdem die anderen in den Roten Roben, die Verfassungsrichter in Karlsruhe, dringend gefordert hatten, diese Lücke zu füllen, gibt sich nun eine wahlkämpfende Partei grüner als die andere. Uli Merker.
Sie hat den Petersberger Klimadialog 2010 mit ins Leben gerufen. Angela Merkel galt damals als Klimakanzlerin. Und hier im Kreise der Umweltministerin ist sie auch heute noch die unbestrittene Führungsperson.
Ich möchte Sie beglückwünschen zu Ihrer Führungsstärke. Vielen herzlichen Dank für Ihre Führungsrolle. Vielen Dank für Ihre Führungsrolle. Das hilft uns sehr.
Die so gelobte wirbt für CO2-Abgaben als Mittel gegen Treibhausgase.
Ich halte eine CO2-Bepreisung für ein besonders geeignetes Instrument der Lenkung. Das zeigt auch der bisherige europäische Emissionshandel im Bereich der Energie. Es bietet sich an, ihn auf weitere Sektoren auszuweiten.
Im beginnenden Wahlkampf wird das kaum reichen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung ein neues Klimaschutzgesetz formuliert. Klimaneutralität bis 2045, ein Drittel mehr CO2-Einsparung bis 2030 als bisher geplant. Ohne weitgehenden Verzicht auf fossile Brennstoffe wird das kaum gehen. Und das muss die Union dem zurzeit schrumpfenden Wahlvolk nahebringen. Sie haben damit kein Problem. Die Grünen im Umfragehoch. Klimaschutz, ihr Thema, wird zum Wahlkampfschlager. Die jetzt formulierten Klimaziele stünden noch nicht für eine neue Politik.
Ziele sparen erstmal kein CO2 ein. Sie sind nötig, aber es braucht auch Maßnahmen. Und bei der Verschärfung der Ziele schaffen sie nur die Hälfte von dem, was notwendig ist.
Am frühen Morgen schon demonstrieren Greenpeace-Aktivisten vor dem Brandenburger Tor. Auch bei ihnen hat die Klimakanzlerin von einst nur noch wenig Kredit. Das neue Klimaschutzgesetz kommende Woche ändert daran wohl nichts. Im Kreise der Umweltministerin, beim Petersberger Dialog, hat es die Kanzlerin da einfacher. Hier werden keine konkreten Beschlüsse erwartet.
Und wie die politische Stimmung in Deutschland aussieht, weiß Ellen Ini mit dem aktuellen Deutschland-Trend. Ellen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei hätte die Nase vorn?
Da hätten zum ersten Mal seit knapp 2 Jahren wieder die Grünen die Nase vorn. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf 26% plus 4 Punkte im Vergleich zu Anfang April. Die Union käme auf 23% minus 4 im Vergleich zum Vormonat. Die SPD verschlechtert sich um 2 Punkte, 14%. Die AfD verbessert sich um 1 Punkt, kommt auf 12%. Die FDP geht 2 Punkte nach oben, 11%, Linke büßt einen Punkt ein, 6% und die Freie Wählervereinigung käme auf 3%, wäre damit aber nicht im Bundestag drin. Das ist der Blick auf die aktuelle Momentaufnahme diese Woche. Aber interessant ist es ja zu gucken, was könnte möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten noch passieren. Welche Partei ist denn wie für wen wählbar? Das ist die sogenannte Potenzialfrage und wir wollten mal wissen, wer könnte sich denn grundsätzlich vorstellen, die Grünen in Zukunft zu wählen? Da sagen 50% der Bürger, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Von der Union sagen das 49% und von der SPD 49%. Also alle sehr nah beieinander. Die anderen drei Parteien fallen da deutlich darüber dagegen ab. Wenn wir aber auf Grüne, Union und SPD gucken, haben die fast identisches Wählerpotenzial. Aber im Moment gelingt es den Grünen einfach, dieses Wählerpotenzial mehr in Rückhalt umzumünzen als den anderen Parteien.
Wie ist das zu erklären?
Also es gibt ja einerseits das Thema und die Person. Vielleicht gucken wir erstmal auf die Themen, mit denen die Parteien besonders identifiziert werden. Und die Grünen haben natürlich ein Thema, wo sie sehr kompetent dastehen, nämlich 58% der Bürger sagen, Umwelt und Klimaschutz, das machen die Grünen. Das ist eine Mehrheit der Bevölkerung und das ist natürlich ihr Unique Selling Point, wie man neudeutsch sagt. An zweiter Stelle kommt dann die Familienpolitik mit 21% der Nennung. Jedenfalls haben die Grünen da ein Thema, mit dem sie die Mehrheit tatsächlich offensichtlich überzeugen. Und es ist auch ein wichtiges Thema für die Deutschen. Wenn wir auf Union und SPD gucken, dann sticht da ein solches Thema nicht so klar raus. Bei der Union die Wirtschaft, das war immer ein ganz, ganz wichtiges Feld. 37% der Bürger sagen da noch, da hat die Union Kompetenz. Und beim Management der Corona-Krise sagen 30%, das kann die Union am besten lösen. Bei der SPD ist das Bild so, angemessene Löhne und Gehälter, ein ganz klares Kernfeld der SPD. Da sagen noch 30%, das kann sie am besten lösen. Und bei der Familienpolitik sagen das 22% von der SPD. Das heißt, diese Werte stechen einfach nicht so deutlich heraus. Und es ist für die Grünen sehr wichtig, dieses eine Kompetenzfeld so deutlich zu bespielen.
Vor 2,5 Wochen haben die Grünen ja Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gemacht. Welche Rolle spielt sie beim Umfragenhoch ihrer Partei?
Sie ist ja vor 2,5 Wochen benannt worden und sie spielt natürlich jetzt auch da eine ganz besondere Rolle. Wir haben nämlich gefragt, wenn man den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden? Und aktuell würden sich 28% der Bürger für Annalena Baerbock entscheiden, 21% für Armin Laschet von der CDU und 21% auch für Olaf Scholz von der SPD. Aber das Interessanteste, 30%, also eine relative Mehrheit, sagen, ich weiß es nicht oder ich würde mich für keinen der drei entscheiden. Das ist die aktuelle Lage. Sie liegt leicht vorne. Wenn man aber auf die Parteianhänger guckt, dann hat sie einen ganz klaren Standortvorteil. Denn von den grünen Parteianhängern sagen 82%, sie würde ich wählen, sie ist eine gute Kanzlerin, sie wäre eine gute Kanzlerin für Deutschland. Bei Olaf Scholz sagen das 63% der SPD-Anhänger und bei Armin Laschet sagen das nur 51% der Unionsanhänger, also nur jeder Zweite. Da hat offenbar der Machtkampf mit Markus Söder doch einige Spuren hinterlassen. Also hier hätte Annalena Baerbock die Nase vor. Aber Achtung, es ist eine Momentaufnahme. Und wir wissen ja aus dem letzten Wahlkampf, dass das auch ganz schnell anders werden kann. Ein kleiner historischer Rückblick. Im Februar 2017, da war Martin Schulz gerade für die SPD als Kanzlerkandidat benannt worden, also etwas früher als jetzt. 50% der Bürger haben damals gesagt, ich würde ihn zum Kanzler wählen, wenn ich das könnte. Und die Amtsinhaberin Angela Merkel lag mit 34% zurück. Wir wissen alle, wie die Bundestagswahl 2017 ausgegangen ist. Also da kann sich in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten sicherlich noch einiges tun.
Danke, Ellen, für den Moment. Wir sprechen uns gleich nochmal. Dann zur Zufriedenheit mit der Pandemiepolitik. Denn so gut es klingt, dass immer mehr Menschen geimpft und auch wieder mehr Menschen unterwegs sein werden. Zu schnelles Lockern birgt Gefahren, darunter auch die neuer Mutationen. Denn es stecken sich immer noch so viele Menschen an, dass das Virus gute Chancen hat, sich zu verändern und die Pandemie statt abzuflachen in eine neue Runde gehen könnte. Über Vorfreude und Vorsicht auf dem Weg zurück in die Normalität, Jan Koch.
Ein Vino, ein Bier. In Deutschland so fern, hier ganz nah. Roermond, Niederlande. Viele Deutsche mischten sich hier in den vergangenen Tagen unter Einheimische. wo die Außengastronomie trotz hoher Inzidenzen offen ist, zumindest bis 18 Uhr.
Du bemerkst, dass die Leute länger bleiben sitzen, etwas mehr trinken dann normalerweise. Meistens trinken sie 2, 3 und jetzt trinken sie 3, 4, 5.
In Deutschland noch Zukunftsmusik. Hier, wo vielerorts nachts die Ausgangssperre herrscht, Sinnbild der Bundesnotbremse. Seit Einführung sinken die Zahlen. Die bundesweite Inzidenz purzelt von 174,6 vor 2 Wochen auf heute 129,1. Erste hoffen nun auf Lockerungen, sie warnt aber vor zu raschen Öffnungen. Physikerin Viola Priesemann, die zur Virusausbreitung forscht.
Dann bedeutet es, dass wir diesen Rückgang der Fallzahlen verlangsamen. Wenn der Rückgang so weitergeht wie jetzt, plus zusätzlich noch etwas Saisonalität und Impffortschritt, dann sind wir Ende Mai, Anfang Juni sicherlich, soweit wir das sagen können, unter 50. Und das heißt, der Stufenplan, den wir haben, der erlaubt ja dann weitreichende Öffnungen.
Das Warten auf Normalität dort, wo wir fragen, für viele belastend.
Es reicht, dass wirklich alles wieder normal ist, auch jobmäßig.
Meine Lage ist, dass wir arbeiten, zur Schule gehen, aber in der Freizeit halt alles weggesteckt wird und halt die schönsten Jahre unseres Lebens verpassen.
Man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist halt ein bisschen blöd, weil man eigentlich das andere Leben eher gewöhnt ist, vor allem, dass man reist, Familie und Freunde besucht.
Viele hoffen aufs Impfen, auf baldiges Durchatmen, auf Strand. Sind es vor 2 Wochen noch 6,9%, die vollständig geimpft sind, sind es heute 8,6%. Sicherheit, hohe Impfquoten sind einige Wochen entfernt.
Im Moment brauchen wir auf jeden Fall zusätzliche Maßnahmen noch, denn die Brücke hat dieses andere Ufer ganz sicher noch nicht erreicht. Ob dieses andere Ufer dann 50%, 55% oder 60% heißt, das müssen wir definieren.
Abstand und Hygiene, mahnt Virologe Florian Klein, dürfen bei allen Überlegungen nicht vergessen werden. Bereits steigende Zahlen der Erkältungsviren, ein Indiz für Nachlässigkeit.
Es gibt schon verschiedene Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die Anzahl der Kontakte, zum Beispiel in dem ersten Lockdown, den wir hatten, deutlich eingeschränkter war, als das jetzt zum Zeitpunkt so ist. Und dazu zählen auch bestimmte Viruserkrankungen, die wir auch jetzt wieder detektieren, die wir vor einem Jahr eigentlich nicht erkannt haben.
Weitsicht sei angesagt, sind sich alle einig, damit die Sehnsucht nicht unendlich wird auf Shoppen, Vino und Bier.
Also, Wissenschaftler mahnen weiter zur Vorsicht und damit gehen wir nochmal zu Ellen Ini und dem aktuellen Deutschland-Trend. Was denken die Deutschen über die Politik der Bundesregierung und die neuen Lockerungen?
Also aktuell gilt ja die sogenannte Bundesnotbremse, das heißt klare Inzidenzwerte und klare bundeseinheitliche Regelungen. Und aktuell findet eine Mehrheit der Bürger das gut. Denn, wie wir jeden Monat gefragt haben, auch diesen Monat, 40% der Bürger sagen, die aktuell geltenden Maßnahmen zur Eindämmung sind angemessen. Das sind 16 Punkte mehr im Vergleich zum Vormonat. Und die Maßnahmen gehen 26% der Bürger nicht weit genug, minus 22. Da hat also eine Verschiebung zwischen diesen beiden Gruppen stattgefunden, aber insgesamt 66% sagen angemessen oder geht nicht weit genug. Eine Minderheit von 30% sagt, diese Maßnahmen gehen zu weit. Das sind 6 Punkte mehr im Vergleich zum Vormonat. So also der insgesamte Blick auf die aktuellen Corona-Einschränkungen. Und dann gibt es ja auch noch das Thema der Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Morgen soll ja der Bundesrat über eine Verordnung abstimmen, dass schon ab dem Wochenende die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für diese Gruppe gelockert werden könnten. Die Bürger blicken da durchaus kritisch drauf. Denn aktuell sagen 40% der Menschen, das ist falsch, diese Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte und Genesene und damit natürlich auch eine unterschiedliche Behandlung. Eine Mehrheit von 55% sagt hingegen, das geht prinzipiell in die richtige Richtung. Bei diesen 55% haben wir jetzt noch mal gefragt, ja, aber zu welchem Zeitraum sollen denn die Lockerungen greifen? Und da ist diese Gruppe gespalten. 48% sagen sofort, aber 51% sagen, die Lockerungen sollten erst greifen, wenn mehr Menschen ein Impfangebot konkret bekommen haben. Und wenn man diese beiden Balken kombiniert, kommt man am Ende drauf, dass also eine Mehrheit der Bürger zum jetzigen Zeitpunkt Lockerungen für Geimpfte und Genesene nicht für richtig hält. Alle Analysen und Zahlen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Und dafür wie immer herzlichen Dank, Ellen Ini.
Danke nach Hamburg.
Neben Pandemie und Klima dürfte das hier auch eine Rolle spielen im Wahlkampf. Wo wir wie wohnen werden, und zu welchem Preis? Bauland, Wohnungen und Häuser werden immer teurer und die Mieten steigen. Gerade in den großen Städten fehlt bezahlbarer Wohnraum und es muss dringend mehr gebaut werden. So auch heute wieder der Befund beim Wohnungsbautag der Bau- und Immobilienbranche. Besonders umkämpft sind die Wohnungen in der Hauptstadt, in der sich Robert Holm umgesehen hat.
Wenn sich bei ihr im Mietshaus etwas tut, dann interessiert sie das. Wie die Sache mit dem alten Nachbarn, der hier ausziehen musste. Nach 40 Jahren.
Seine Wohnung wurde aufgekauft und der wurde dann halt wegen Eigenbedarf rausgeschmissen.
Sie möchte nicht erkannt werden, wenn sie über das Wohnungsthema spricht. Denn irgendwann ist sie bestimmt selbst auch mal wieder auf Wohnungssuche.
2007 haben wir 465 Euro bezahlt.
Das war der Ursprungspreis ihrer vorherigen Wohnung, eine WG, 4 Zimmer in Neukölln. Das erste Mal wurde die Miete da 2011 erhöht.
Dann ist der Preis halt auf 630 gestiegen.
Und dann kauft 2013 ein internationaler Wohnungskonzern das Haus.
Nachdem Akelius die Wohnung übernommen hat, ist die Miete dann auf ungefähr 1020 gestiegen. Wir haben halt in einer sehr unrenovierten Wohnung gewohnt und ich habe halt das Gefühl, dass die Mieterhöhung halt schon ab hier nicht mehr tragbar war.
Aber sie zahlt trotzdem, bis sie dort auszieht. Es sind die Jahre, in denen der Berlin-Boom beginnt. Vor allem junge Menschen ziehen in die Stadt. Der alte Baubestand reicht nicht mehr. Schon damals hätte viel mehr gebaut werden müssen, sagt Volkswirt Rainer Braun. Jedes Jahr hätte es 20.000 Wohnungen zusätzlich gebraucht.
Tatsächlich haben wir aber viel weniger Wohnungen gebaut. Wir haben über viele Jahre hinweg nur 5.000 und dann 10.000, 15.000. Das heißt, das hier ist im Prinzip die Lücke an Wohnungen, die zu wenig gebaut worden sind.
Doch mittlerweile wird in Berlin an vielen Ecken gebaut. Die 20.000 Wohnungen pro Jahr werden fast erreicht. Gleichzeitig wächst die Zahl der Einwohner weniger schnell. Der umkämpfte Mietmarkt schreckt viele ab, viele weichen ins Umland aus. Der Berlin-Boom hat seinen Höhepunkt offenbar hinter sich. Die Zeit der großen Mietsteigerungen könnte bald vorbei sein.
Mietanstiege werden noch kleiner werden. Wir hatten die letzten 3 Jahre schon eher rückläufige Mietanstiege. Niedrigere Mieten wird man in Berlin wohl nicht mehr erwarten können.
Keine niedrigeren Mieten in Sicht. Ihre alte Wohnung hat sie mittlerweile für 1.600 Euro in einem Online-Inserat gesehen. Und die Wohnung des alten Nachbarn ist inzwischen auch wieder belegt.
Und da wohnt jetzt so ein reicher Sohn von einer reichen Familie, die eben die Wohnung gekauft hat.
Wohnen in der Stadt ist mittlerweile Luxus, sagt sie. Und das dürfe einfach nicht sein.
Vielleicht gibt es ihn nie, den richtigen Zeitpunkt Afghanistan zu verlassen. Doch nachdem die Amerikaner beschlossen hatten, ihre Truppen bis zum 11. September abzuziehen, zogen auch die anderen NATO-Verbündeten mit, also auch die Deutschen. Seit vergangener Woche nun packen die ersten Soldaten ihre Koffer und lassen ein Land zurück, das alles andere ist als befriedet. Mit dem Abzug der Truppen fühlen sich viele Afghanen im Stich gelassen. Und sie spüren bereits, dass die gefürchteten Taliban versuchen, Schritt für Schritt das Land zurückzuerobern, jene radikalen Islamisten, denen sich nun vermehrt junge Männer anschließen. Oliver Meyer.
Ein seltener Einblick. Hausbesuch bei einem Taliban.
Willkommen, kommt doch rein.
Ihre Namen wollen uns der Vater und sein Sohn nicht verraten. Sie sind aber bereit, uns zu erklären, warum sich der Sohn kürzlich dazu entschlossen hat, sich den Taliban anzuschließen.
Ich habe das vor allem aus 2 Gründen getan. Zum einen hatte ich keine Arbeit, zum anderen wollte ich etwas gegen unsere ungerechte und korrupte Regierung tun. Sie unterdrücken die Menschen dieses Landes.
Sein Vater begrüßt die Entscheidung. Er ist stolz darauf, dass sein Sohn nun an der Seite der Taliban ist.
Das macht mich glücklich, denn wir sind Muslime und wir sollten den Islamischen Staat verteidigen. Der Islamische Staat erlaubt es uns, gegen Ungläubige vorzugehen. Wir widmen ihm unser Leben. Also wollen wir auch, dass die islamische Scharia und die Regeln der Taliban umgesetzt werden.
Die zunehmende Macht der Taliban. Sie macht vielen Afghanen große Angst. Ali Khan ist Lkw-Fahrer. Mit seinem Lastwagen ist er in ganz Afghanistan unterwegs und muss immer wieder Zwangsabgaben an die Taliban entrichten. Gerade erst hat er umgerechnet 75 Euro an sie gezahlt, etwa ein Viertel seines Monatslohns.
Die Taliban werden immer mehr und ihre Macht wird immer größer. Sie errichten Kontrollstellen und zwingen die Fahrer, Abgaben zu zahlen. Die Regierung kann sie nicht aufhalten, obwohl die offiziellen Kontrollstellen gar nicht weit entfernt sind.
Janat Gul hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Bauer lebt vom Getreideanbau. Von dem wenigen Geld, das er verdient, muss er den Taliban regelmäßig weit über 100 Euro bezahlen. Ansonsten drohen sie damit, ihn einzusperren oder sogar umzubringen. Er hat Angst davor, was passiert, wenn die ausländischen Truppen das Land nun endgültig verlassen.
Mir wäre es lieber, wenn die Soldaten bleiben würden. Die internationalen Truppen haben hier die letzten beiden Jahrzehnte für Frieden gesorgt. Wenn sie Afghanistan verlassen, wird das Land kaputt gehen.
Schon jetzt übernehmen die Taliban an immer mehr Orten im Land die Kontrolle, erhöhen die Präsenz. Ihr Ziel haben sie klar vor Augen.
Wir wollen einen islamischen Staat und eine islamische Regierung, die für Recht und Ordnung sorgt. Die ausländischen Truppen und alle Ungläubigen müssen unser Land verlassen.
Die NATO-Truppen haben angekündigt, bis spätestens September aus Afghanistan abzuziehen. Was die Taliban dann wollen, ist, dorthin zurückzukehren, wo das Land vor 20 Jahren war.
Und wir kommen noch einmal zurück zur Corona-Pandemie. Der Impfstoff von AstraZeneca ist heute für alle erwachsenen Impfwilligen in Deutschland freigegeben worden. Der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Bund und Länder verständigten sich darauf, die Priorisierung für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers aufzuheben. Wie Gesundheitsminister Spahn mitteilte, soll auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca nicht mehr zwingend erst nach 12 Wochen erfolgen. Das liege ab sofort im Ermessen des Arztes, so Spahn. Zudem wurde in Aussicht gestellt, dass im Juni der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ab 12 Jahren zugelassen wird. Die Diskussion über das Aussetzen des Patentschutzes für Coronavirus-Impfstoffe ließ die Aktienkurse heute einbrechen. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Für die Impfstoffhersteller wäre die Aussetzung ihrer Patente ein Schlag. Nur wenn sich Investitionen rechnen, dürften die Firmen auch in Zukunft in neue Forschungsvorhaben investieren. Ohne Patentschutz und die Aussicht auf Rendite, falls sich der Erfolg einstellt, könnten auch Geldgeber nicht mehr bereit sein, in die Entwicklung neuer Impfstoffe zu investieren. Die Aktienkurse der im Fokus stehenden Impfstoffhersteller CureVac, BioNTech und Moderna gaben heute einen Vorgeschmack darauf. Sie brachen prozentual zweistellig ein. Den Herstellern winken in den nächsten Jahren, in denen es viel Impfstoff brauchen wird, hohe Gewinne. Noch begrenzen jedoch die hohen Investitionen den finanziellen Erfolg. CureVac, dessen Impfstoff erst jetzt, kurz vor der Zulassung steht, schrieb wegen höherer Entwicklungskosten 2020 Verlust. BioNTech erzielte nach verlustreichen Jahren erstmals überhaupt einen Gewinn.
In Großbritannien haben heute Regionalwahlen stattgefunden. Sie gelten als Stimmungstest nach dem Austritt aus der EU. Mit Spannung erwartet wird vor allem der Ausgang in Schottland, wo beim Referendum eine Mehrheit gegen den Brexit gestimmt hatte. Die regierende Nationalpartei wirbt im Wahlkampf dafür, dass sich Schottland von Großbritannien loslöst und wieder der EU beitritt. Wahlergebnisse werden am Samstag erwartet. US-Außenminister Blinken hat der Ukraine eine weitere enge Zusammenarbeit zugesagt. Bei einem Besuch in Kiew bekräftigte er die Unterstützung der USA für die Souveränität und territoriale Integrität des Landes. Ebenso wie Präsident Zelensky warf er Russland vor, auch nach den gerade beendeten Manövern starke militärische Kräfte im Grenzgebiet zur Ukraine vorzuhalten. Blinken hatte zuvor der Soldaten gedacht, die bei Kämpfen gegen von Russland unterstützte Rebellen im Donbass starben. Im Kampf gegen strafbare Hetze im Netz sollen die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt werden. Der Bundestag beschloss am Abend eine entsprechende Änderung des umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Wer im Internet bedroht werde, müsse das unkompliziert melden können, sagte Justizministerin Lambrecht. Die sozialen Netzwerke werden deshalb verpflichtet, die entsprechenden Schritte einfach zu gestalten. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Berliner bezwangen in einem Nachholspiel den SC Freiburg mit 3:0.
Erleichterung im Kampf gegen den Abstieg. Hertha-Trainer Pardada ist glücklich über den Sieg und zufrieden, dass seine besonderen Maßnahmen gegen Freiburg erfolgreich sind. Die 9 Veränderungen in der Startelf merkt man den Berliner nicht an. Die 7. Minute, Piontek ist zur Stelle, 1:0. So geht Rotation, die nach 14-tägiger Quarantäne unumgänglich ist. Radonjic auf Pekarik. Zur Halbzeit führt Hertha mit 2:0 gegen den favorisierten Sportclub aus Freiburg. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Guendouzi, der mit Verdacht auf Mittelfußbruch vom Platz muss. Zweiter Abschnitt. Die Berliner bleiben stark. Radonjic, 3:0, das Spiel ist entschieden. Pal Dardai und sein Team sammeln wichtige Punkte für den Klassenerhalt. In der Tabelle verbessert sich Hertha von Rang 17 auf Platz 14.
Zum Schluss ein Zoobesuch. Das ging ja lange nicht. Und weil auch den Zoobesitzern das Wasser bis zum Hals steht in dieser Pandemie, braucht es wohl neue Instrumente, um nicht vollends unterzugehen. Hausmusik im Flusspferdhaus. Über den orchestrierten Aufgalopp eines einmaligen Ensembles, Griet von Petersdorf.
Als Haydns Sinfonie Nummer 82 Der Bär erklingt, taucht das Flusspferd, womöglich Ede, kurz mal unter. Die Berliner Symphoniker geben im Flusspferdhaus ein Gastspiel.
Man hat nur so im Augenwinkel, während man gespielt hat, natürlich schon mal gesehen, dass da ein Flusspferd hinter der Flöte vorbeischwimmt, hinter der Klarinette. Aber sonst war man natürlich auf die Noten konzentriert.
Flusspferde und Musiker, eine Art Schicksalsgemeinschaft zu Corona-Zeiten. Die einen werden nicht besucht, die anderen nicht gehört. Das Online-Konzert am Sonntag soll zum Spenden bewegen.
Einerseits wird es eine Spendenaktion geben für Musik ohne Grenzen. Das ist ein Education-Projekt der Berliner Symphoniker. Und andererseits wird es eine Spendenaktion geben für den Zoo, für Gorilla Tiller braucht eine Villa, für den Bau eines Menschenaffenhauses.
Alle Musikstücke hier haben irgendwas mit Tieren zu tun. So auch der Schwan von Tuon Neela vom finnischen Komponisten Sibelius. Mythisch, melancholisch, der Zoo leidet unter Einnahmeverlusten.
Unsere über 30.000 Tiere müssen gefüttert und versorgt werden und das kostet natürlich. Und auch so Sachen wie Kurzarbeit und Homeoffice, das funktioniert natürlich nicht, weil man kann den Elefanten ja nicht mit nach Hause nehmen.
So ein Konzert hätte man nicht mit jedem Tier machen können. Raubtiere zum Beispiel sind zu nervös. Flusspferde aber sind wenig geräuschempfindlich. Es darf nur nicht zu schrill sein, dann gern im Dienste der guten Sache.
Und dieses Konzert der Berliner Symphoniker wird natürlich nur gestreamt, und zwar am Sonntagnachmittag. Und Carsten Schwanke kennt das Wetter dazu.
Ja, ich glaube, das ist am Sonntag in Berlin mehr Dur als Moll. Es gab da eben so ein paar Molltöne zu hören. Also das Wetter am Sonntag, hier ist der 15-Tage-Trend von Berlin. Es wird sommerlich warm, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Für Berlin erwarten wir Temperaturen bis zu 25, 26 Grad. Der Montag könnte sogar noch etwas wärmer werden und Sonnenschein gibt es auch dazu. Aber ich glaube, Flusspferde freuen sich immer auch über nass von oben. Und davon gab es heute vor allem im Süden unseres Landes reichlich. Der nasseste Ort liegt im Südschwarzwald, Dachsberg, Wolpadingen, im Hotzenwald genauer gesagt, auf über 800 Metern Höhe. 41,5 Liter Regenwasser pro Quadratmeter kam dort heute im Verlauf des Tages herunter. Und auf den Regenradarbildern sehen wir auch, warum. Es hat erstmal stundenlang kräftig geregnet und dann kam dieses gelb-rote Starkschauerband vorbei, das jetzt schon weiter nach Bayern gezogen ist. Und aktuell lässt der Regen im Südwesten unseres Landes nach. Dafür sehen wir hier neue Schauer, die in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen herankommen. Und die werden sich im Verlauf der Nacht weiter organisieren. Vor allem im Nordwesten werden Niedersachsen und NRW betreffen, später auch den Norden Hessens. Morgen Vormittag und Mittag kann es hier dann sogar stärkere Schauer und Gewitter geben. Und dieses Aprilwetter zieht im Verlaufe des Tages zum Nachmittag hin Richtung Berlin, Brandenburg und Sachsen weiter. Gleichzeitig reißt der Himmel am Nachmittag im Westen auf. Dort wird es oft schon trocken sein und die Sonne kommt auch zum Zuge. Die Temperaturen gehen nachts erneut weit zurück. Am kältesten wird es in Schleswig-Holstein, nur 0 Grad dort, sonst sind es 1 bis 8 Grad. Tagsüber unter diesen dicken Regenwolken im Osten nur 8 bis 10 Grad, in der Westhälfte hingegen etwas milder als heute, 11 bis 15 Grad. Aber das ist erst der Anfang. Am übermorgigen Samstag kommen dichtere Wolken im Westen vorbei. Das ist eine Warmfront und mit diesen Wolken steigen die Temperaturen. 21 Grad schon im Südwesten, 11 bis 14 Grad im Norden und dann kommt eben der sonnige Sonntag. Sonnig für die meisten zumindest, 23 bis möglicherweise 30 Grad, einige Gewitter im Nordwesten. Aber in Berlin, nicht nur für Flusspferde, ziemlich viel Sonnenschein.
Wir harren dem Sonntag und danken dir, Carsten. Hier geht's jetzt weiter mit Satire und nur im Ersten. Um 0.20 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Und neue Tagesthemen gibt's morgen wieder. Wir wünschen einen schönen Abend.